Ich fange die Predigt heute etwas anders an. Und zwar will ich dir vorher sagen, worauf es am Ende ankommt. Und ich will gleich mit dem Schluss der Predigt beginnen. Von daher, wenn du heute nur 5 Minuten gefühlt Aufmerksamkeit hast, dann sind jetzt das die 5 Minuten, alles andere kannst du nachher Notizen machen oder, keine Ahnung, googeln, wie auch immer. Also, Kreiszieher, das ist die Gottesdienstreihe, in der wir sind. Es geht um die Gottesdienstreihe, ist aufgehängt oder die Idee von dieser Gottesdienstreihe kommt von einem gleichnamigen Buch, heißt Kreiszieher, gibt es auch hinten in der Bücherecke. Kreiszieher, das ist ein Mann gewesen, der im ersten Jahrhundert vor Christus in Israel gelebt hat. Zu einer Zeit, als es eine große Trockenperiode gab, stellte er sich in die quasi Wüste, weil ja alles vertrocknet ist, nahm einen Stock, zog einen Kreis um sich herum und sagte: Ich weiche nicht eher, bis Gott mein Gebet und Regen erhört hat. Das ist eine große Geste und tatsächlich, sein Gebet wurde erhört. Und die Legende ist eine Legende, ist im Talmud aufgeschrieben, ist kein Bibeltext. Und die Legende sagt, dass er tatsächlich dort geblieben ist, bis es Regen gab. Und der Regen, der kam, Gott hat das Gebet und dieses Energische, mit dem der Kreiszieher vor sich gegangen ist, Noni heißt er, erhört. Und damit kann man viel ableiten, wenn es um Gebet geht. Heute beschäftigen wir uns mit einem Bibeltext. Und ich glaube, das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir es lernen müssen, groß zu beten. Unsere Tendenz ist, klein zu beten, damit wir, falls was schief geht, es selber richten können. Und die natürliche Tendenz ist, dass wir uns schnell von unseren Erfahrungen leiten lassen, also von unserem Bild, von unserer Vorstellung, von der Größe Gottes, die wir selbst schon erlebt haben. Es gibt im Leben einen Punkt. Einen Punkt, an dem du geistlich sterben kannst, wo dein Glaube tot ist. Das ist der Punkt, wenn du aufhörst, groß von Gott zu denken, wenn du aufhörst, groß zu beten und stattdessen im Rahmen deiner kleinen Machbarkeit bleibst. Das ist der Punkt, an dem dein Glaube alt wird, an dem dein Glaube die Luft ausgeht. Jeder merkt das vom Körper her, je nachdem wie alt du bist, dass du so langsam, jetzt mal ein ganz böses Wort, verfällst. Das weiß jede Zelle deines Körpers, dass der körperliche Verfall nicht wirklich umkehrbar ist. Irgendwann kommt das. Viele wollen es rausschieben, andere wollen es nicht wahrhaben, aber er kommt unaufhörlich. Bei manchen ist das mit 40, wenn du den Eindruck hast, ich war schon mal schneller. Bei anderen ist es mit 50, wenn sie merken, oh, es kommt doch graue Haare, ich bin der Letzte, aber es kommen graue Haare, wie auch immer. Irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, der Verfall ist da. Dein geistiges Leben, dein Glaube kann genauso einen Punkt haben, wo er verfällt. Er verfällt an dem Punkt, wo du aufhörst, groß von Gott zu denken, wo du aufhörst, groß zu beten und wo du im Rahmen deiner Machbarkeit bleibst. Deshalb müssen wir es lernen, neu groß zu beten. Das ist die Predigt für heute, also das war unsere Zusammenfassung. Natürlich kommt noch ein Bibeltext und ich will natürlich auch noch ein bisschen mit rein in das Denken. Am Freitag bin ich mit meine Jungs sind in dem Fall meine beiden Söhne, in einer Autowerkstatt gewesen, weil unser Auto die Sommerreifen raufbekommen hat und da müssen noch Reifen umgezogen werden und so weiter. Kommt da rein, um das Reifen umstecken zu lassen. Und in der Autowerkstatt auf der Hebebühne, ist ein kleiner Schrauber gewesen, der Lichterfelder, auf der Hebebühne steht ein alter Daimler-Benz. Richtig alt. Richtig schön. Hätte man was draus machen können. Und Ferdinand, mein Großer, sagt: Wenn ich einmal groß bin, dann will ich so ein Auto haben. Ich will es wieder aufbauen. Ich will es schön machen. Und ich werde es fahren. Und vielleicht verkaufen. Und dafür wieder ein Auto kaufen. Wieder schön und so weiter. Das war so sein Gedanke, sein Träume. Er hat diese alte verrostete Hütte gesehen, ist nur noch ein Ersatzteillager, den kann man wirklich mal herrichten. Und er hat davon geträumt, so ein Auto, so ein Ding würde ich gerne wieder herrichten. Ich habe die Freude in seinen Augen gesehen. Und Phileas sagte, direkt unter der Hebebühne stand der Motorrad, Suzuki GSX, also für die, das ist ein schnelles Motorrad. Und er sagte, wenn ich einmal groß bin, will ich so ein Motorrad haben, genauso wie diese blaue Scheibe. Warum ist die eigentlich blau, die Scheibe? Und so weiter. Die ganzen Fragen, die dann kommen. Das will ich haben. Und dann sind wir so rausgegangen und vor der Tür stand sozusagen der Traumwagen von Ferdinand. Manche wissen, was das für ein Auto ist. Dodge Ram. Das ist ein Pickup, amerikanischer, richtig großes Eisenschwein. So 2 Tonnen ist das Leergewicht ohne alles. Und dann kommen noch die Räder und so weiter. Also, riesengroßes Teil. Und Ferdinand sagte, oh, das ist mein Traum. Das ist mein Traum. Das sind die großen Teile, mit denen die Amerikaner ihre kleinen Wohnwagen sich die Wiese ziehen und so. gibt es auch mit Kipplaster hinten drauf, weißt du, das sieht man schon mal, aus welchem Material die gemacht sind. Kinder leben von ihrer Vorstellungskraft, von dem, was noch kommt. Wann hast du das aufgehört, so zu leben? Und lebst aus deinen Erfahrungen, von dem, was gewesen ist und von dem, was nicht geht. Kinder sind ihrer Zeit voraus. Ich weiß, wie meine Kunsterziehungslehrerin an mir verzweifelt ist. Wir sollten ein abstraktes Bild unter der Themenstellung Zukunft malen. Was habe ich gemalt? Ich habe mich hingesetzt und habe angefangen zu zeichnen, weil interessanterweise sollen wir Filzstifte verwenden. Das war in der 7. Klasse etwas seltsam, aber es war wohl ihr Stil in dem Moment. Und ich habe dann gezeichnet und habe ihr das hingelegt und sie sagt immer, da hast du das Thema aber sehr eigenwillig interpretiert. Und sie konnte überhaupt nichts damit anfangen, mit meinem Cockpit von einem Auto, was ich gemalt habe, was seinerzeit voraus war. Damals habe ich nur die ganzen Nadeln im Auto gehabt und Ladungsanzeige. Und ich habe ein digitales Cockpit gemalt, weil ich gedacht, das, was auf meinem Armband nur funktioniert, würde das am Auto cooler aussehen. Geschwindigkeitsanzeige, digital, Drehzahlmesser, digital, alles digital davon. Und sie sagt nur, nee, Thema verfehlt. Und irgendwann später kam dann tatsächlich ein Auto auf den Markt. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere Kadett GSD. Der hatte dieses Cockpit. Und ich traute meinen Augen kaum, als ich in diese Zeitschrift reinsah und sah diesen Digital-Drehzahlmesser. Dieses Drehzahlband grün, gelb, rot, da war zu Ende. Und ich dachte nur, wer hat hier angeguckt? Und ich war einfach nur begeistert und habe gedacht, yeah, das funktioniert. In die Zukunftsräume, das funktioniert. Du hast Ideen und irgendwann später ist es da. Und dann gab es noch etwas. In einem anderen Fach, ich sage euch jetzt nicht welches es war, habe ich ein Auto gezeichnet. Einfach so, weil man danach war. Und weil das Fach war, spricht für sich selbst. Ich habe gemalt und das Besondere war, ich habe mir so vorgestellt, was wäre denn ein richtig cooles Straßenauto, wo das Autofahren richtig Spaß macht. Und ich habe das gesehen, so die Autos, der Fahrer sitzt hier, Beifahrer hier. Und von der Fahrdynamik ist das eigentlich nicht so ideal. Ne? Ich habe das wahrgenommen, weil ich immer hinten bei uns in der Mitte saß. Zwei Geschwister, links, rechts, ist nicht in der Mitte, da gab es keine Dreipunktbude, nur Zweipunkt, das heißt, da war immer maximal länger und ich saß so weit wie möglich vorne. Einfach um haben mitbekommen, die Fahrdynamik in der Mitte eines Autos ist anders, als wenn du links sitzt, also das war jetzt rechts von euch aus, oder rechts sitzt. Die Wagenbewegungen bekommst du als Fahrer von einem Auto nicht so gut mit. Und meine Idee war, wie wäre es, wenn man ein Auto konstruiert, wo der Fahrer in der Mitte sitzt? Fahrer in der Mitte, links und rechts Beifahrer. Das war so mein Traum. Ich habe das gezeichnet auf einem Blatt Löschpapier, lag in meinem Hefter, Punkt drin. Und ich habe gedacht, das wäre ein Auto. So kann ich mir das vorstellen. Irgendwann später bekam ich eine Autozeitschrift in die Hände. Das war schon dann näher Abi-Zeit. Ich schlug sie auf und da war ein Auto drin. Ein neuer Supersportwagen, wahrscheinlich derjenige, der die Ära der Supersportwagen begründet hat. Vielleicht ist der eine oder andere, der ihn kennt. McLaren F1, kennt ihn jemand? Meine Person, sorry. Falsches Beispiel, falsche Zielgruppe. Ich erzähle es trotzdem, weil ich begeistert habe. McLaren F1 ist ein in Großbritannien produzierter Supersportwagen mit einem BMW V12 Saugmotor drin. Und der Fahrer sitzt wo? Vorne in der Mitte. Beifahrer links und rechts etwas zurückgesetzt. Das war damals der schnellste Seriensportwagen. 372 km/h Spitze, 627 PS. Und der hatte quasi Rennwagentechnik in einem Straßenwagen. Und als ich gesehen habe, wie die Sitzanordnung war, war mir klar, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer hat hier wieder abgeguckt? Und ich wusste als Kind, du bist irgendwie, du denkst das Unmögliche. Du denkst nicht das, was es schon immer gibt. Du gehst einfach über das hinaus. Wenn du mit einem Kind ein Spiel spielst, es findet immer wieder neue Regeln, die kein Mensch kennt, die es nicht gibt. Und immer wieder neue Unmöglichkeiten, die das Kind in das Spiel reinkommen. Kinder haben Träume, Wünsche, Vorstellungen, die leben mit ihrer Vorstellungskraft, ihrer Fantasie, in ihren Träumen. Wir leben häufig in unseren Erinnerungen, in dem, was geht und in dem, was nicht geht. Das wird zum Problem, wenn wir das auch in unserem Glauben machen. Denn unser Glaube, unser Erfahrungsschatz, der ist nun mal begrenzt. Und wenn wir jetzt aber in unserer Vorstellung von Gott, von dem leiden lassen, wer wir sind und was wir erlebt haben, hey, wie klein kann dann der Glaube werden? Und immer wenn du eine Enttäuschung erlebst, wird dein Glaube kleiner. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Glaube so alt ist, dass man sagen kann, körperlich oder Glaube ist tot. Ich will euch heute in einen Bibeltext mit hineinnehmen, wo einer Person das fast passiert ist. Sie hat die Kurve bekommen. Das gibt ein Happy End. Aber der Person ist es fast passiert, dass der Glaube ja tot war. Der ist immer kleiner geworden. Eine sehr bekannte Person. Hat unglaublich viel mit Gott erlebt. Und wenn man das so liest, diesen Text, dann haben wir den Eindruck, hey Mann, was du alles erlebt hast, warum zweifelst du in dem Moment? Was ist los mit dir? Warum packst du da? Aber okay, hört selbst. Es geht um das Volk Israel. Und zwar möchte ich aus 4. Mose lesen. 4. Mose 11, für die, die schon mal vorschlagen wollen, nachschlagen wollen, aufschlagen wollen. 4. Mose 11. Die Israeliten sind ausgezogen aus Ägypten und sind in der Wüste mit Mose als ihrem Anführer. Und dort kommt es ist schon eine logistische Meisterleistung, ein Volk von dieser Größe durch die Wüste zu führen, zu versorgen, am Leben zu halten und in eine Richtung zu bewegen. Und dort passiert Folgendes. Die Israeliten waren mit der Wanderung durch die Wüste unzufrieden und begannen sich zu beklagen. Da geht es weiter, Vers 4. Doch das Jammern nahm kein Ende. Unter den Israeliten waren viele Fremde, die sich dem Volk angeschlossen hatten, als sie Ägypten verließ. Sie forderten nun besseres Essen. Und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Und dann sagten sie, niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fleisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts, außer jeden Tag dieses Manna. Darauf ist uns der Appetit gründlich vergangen. Bis hierher erstmal. Wie gesagt, es ist eine logistische Meisterleistung, ein Volk von der Größe 600.000 wehrfähige Männer jeden Tag in der Wüste zu versorgen. Und Gott hat sich etwas absolut Geniales einfallen lassen. Wir würden es heute nennen Brötchenservice. Manna, jeden Tag frisch vor der Haustür. Und sie brauchten es nur aufzulesen, diese kleinen wie Koriandersamen, und man konnte daraus Kuchen backen. Es war einfach da. Und es war jeden Tag da. Und es hat ausgereicht. Wenn wir das erleben würden, dass Gott uns jeden Tag so hautnah versorgt, wir würden jubeln. Wir würden sagen, das ist ja unglaublich, was wir mit Gott erleben. Das gibt's gar nicht, dass Gott uns so hautnah versorgt, dass er jeden Tag für uns da ist. Das hat Gott getan. Und dann, was machen die Israeliten? Stattdessen fangen sie an zu klagen und sagen, oh, in Ägypten war alles besser, da hatten wir Fleisch, da gab es Melone. Na gut, diese Blitzekleinigkeit, dass wir Sklaven waren, das vernachlässigen wir jetzt mal. Aber es gab zu essen, es gab alles. Irgendwie ist es doch seltsam. Und dann geht es weiter, da kommt noch eine Erklärung, wie das Manna gewesen ist, ab Vers 7. Das Manna bestand aus kleinen Koriandersamen, aus kleinen Körnern, ähnlich den Koriandersamen. Und sah aus wie Bedellion Harz. Jede Nacht fiel es mit dem Tau auf das Lager. Die Israeliten sammelten es ein und zerkleinerten es mit ihren Hackmehl, und Möhren, und sie kochten es und backten Fladenbrot davon, das wie Ölkuchen schmeckte. Und was macht man? Die Israeliten klagen. Mose ist derjenige, der das Volk führt. Und jetzt die Frage, wie reagiert er? Die wollen Fleisch haben. Du bist mitten in der Wüste. Was sollst du tun als Leiter, wenn du plötzlich ein Volk von 600.000 Leuten gegen dich hast? Und ihr wisst ja, wie aggressiv hungrige Leute werden können. Das ist nicht schön. Da reicht schon ein hungriges Kind. Aber 600.000 Mann. Und dann geht es weiter. Was macht Mose? Der einzige Ausweg ist, ich muss mich jetzt an Gott wenden. Er tritt in den Dialog ein mit Gott und sagt Gott ganz unverblümt diese Bitte. Die wollen Fleisch haben. Okay, dann was machst du damit, Gott? Du sagst ihm, ich weiß, wir sind in der Wüste. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber die wollen Fleisch. 600.000 Leute, könnt ihr mal ausrechnen. Jeder so ein T-Bone Steak. Wie viel Gramm hat das? Ein richtiges, wovon ihr sagt, werdet Männer? 800? Okay, ich habe mal von oben angefangen. 400 Gramm, fast ein halbes Kilo Fleisch. 600.000 Männer, 300.000 Kilo Fleisch. Das ist schon eine Menge. 300.000 Kilo Fleisch, damit sie satt werden. Und jetzt kommst du mit dem Ding vor Gott und sagst, ich will Fleisch haben. Das musst du erst mal aussprechen. Und sagen, die wollen alle Fleisch. Sorry, wir sind alle in der Wüste. Das Meer ist 80 Kilometer entfernt, das nächste auch 80 Kilometer entfernt. Es ist weit und breit, nicht mal eine Gazelle zu sehen, aber die wollen Fleisch haben. Wie soll das gehen? Wo soll das herkommen, das Zeug? Also geht Mose zu Gott und bringt ihm so diese absurde Bitte des Volkes vor. Was will er machen? Er kann jetzt nicht anfangen zu diskutieren, wieso wollt ihr Fleisch? Guck doch mal, was ihr geschüttet. Da bist du abgeschossen. Seine Glaubwürdigkeit stand sowieso schon auf dem Spiel. Die war richtig angekratzt. Mose hat schon einiges durchgehabt. Und ich vermute, wenn er angefangen hätte zu diskutieren in dem Moment, dann hätte er das ganze Volk sofort gegen sich gehabt. Also geht es weiter in Vers 18. Mose tritt in einen Dialog mit Gott. Und Gott antwortet und sagt: Und dem Volk Israel sollst du sagen, reinigt euch und macht euch bereit, denn morgen wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Er hat euer Gejammer gehört, mit dem ihr in den Ohren liegt. Er weiß, dass ihr Fleisch essen wollt und am liebsten wieder in Ägypten werdet. Nun, morgen werdet ihr Fleisch bekommen. Und das nicht nur ein, zwei Tage lang, auch nicht nur 5 oder 10 oder 20 Tage. Nein, einen ganzen Monat lang, bis es euch zum Hals raushängt. Und ihr euch davor ekelt. Es wird Fleisch geben. Überlegt mal, Gott kommt mit dieser Antwort. Hätte das Mose erwartet? Mose kommt zu Gott und sagt einfach nur ein Problem. Und Gott sagt, es wird Fleisch geben. Nicht nur einmal, so nach dem Motto gefriertrocknen oder lufttrocknen oder was auch immer, schön lang einteilen, in Tütchen verpacken, sondern es gibt Fleisch. Für alle. Und nicht irgendwann so nach dem Motto, okay, lass uns mal eine Rinderfarm aufmachen, vielleicht können wir investieren und so die Schritte gehen, damit wir irgendwann Fleisch haben. Morgen gibt es Fleisch. Ich sehe aber noch keins. Jeder, der in der Landwirtschaft irgendwie was zu tun hat, also bei all denen gehe ich hin und sage, ich will Fleisch haben. Heute für heute, morgen für morgen. Aber wenn du mit der Landwirtschaft was zu tun hast, dann kannst du nicht sagen, ich will Fleisch morgen und heute ist es so. Das Zeug muss wachsen. Jeder Muskel muss wachsen. Jede Faser, alles Eiweiß muss erstmal wachsen. Dann kannst du nicht sagen, ich will Fleisch und es ist noch nichts da. Das braucht ein Wunder. Und Mose reagierte, wie jeder von uns wahrscheinlich, okay, wie ich reagieren würde. Nämlich, ich fange an zu rechnen. Und da geht es los hier im Vers 21. Mose erwidert: Dieses Volk hat allein 600.000 querfähige Männer. Und du wirst uns Fleisch für einen ganzen Monat geben? Wie viele Schafe, Ziegen und Rinder sollen denn geschlachtet werden, wenn es für alle reicht? Oder willst du alle Fische im Meer fangen, damit jeder etwas bekommt? Und Mose fängt an, sich so das auszumalen und so das Wunder zu berechnen. Kennt ihr das von euch, dass ihr anfangt, es ist unmöglich? Lass uns mal anfangen zu rechnen. Lass uns mal von einem logischen Standpunkt aus das Ganze betrachten. Und irgendwie hat es Gott darauf gar nicht abgesehen, dass Mose hier anfängt zu rechnen oder dass er ihm was vorrechnen soll. Ich glaube, Gott kennt nicht nur die 600.000 Leute bei dem Namen, er weiß auch, wie viele Haare jeder hat. Er weiß genau, was sie essen können. Er weiß, was sie das letzte Mal gegessen haben. Er weiß alles über sie. Und plötzlich fängt Mose an, trotzdem so zu reagieren, wie wir Menschen reagieren würden. Und fängt an zu rechnen und zu überlegen und seine Ratio zu bedienen. Und zu denken, Moment, wie würde das denn aussehen? Gott hat ihm das angekündigt, es wird Fleisch geben. Er hat einen kleinen Samen bei Mose ins Herz gesät. Und Mose kann das irgendwie nicht wahrhaben oder will es nicht wahrhaben. Vielleicht kennt das von mir. Gott legt so einen kleinen Samen ins Herz. Und der erscheint mir aber unmöglich. Das ist doch gar nichts da, ist noch gar nichts zu sehen. Das ist noch gar kein Risiko in dem Moment. Aber Gott sieht den Samen. Und sofort in dem Moment kann ich an zu rechnen zu denken. Moment, wie soll das jetzt gehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Und da muss ich aber in Betracht ziehen. Daniel, Gott, ist ein Unterschied. Und ich versuche aber, das Wunder oder das Große mit meiner Definition, mit meinen Rahmenbedingungen wirklich zu machen. Um die Wirklichkeit zu bringen, um möglich zu machen. Was aber nicht funktioniert. Und Gott reagiert dann in Vers 23, wie man es eigentlich erwartet. Der Herr entgegnete: Traust du mir das einfach nicht tun? Und da sind wir getroffen. Du wirst bald sehen, ob ich mein Wort halte oder nicht. Wo sind du das, was wir alle tun würden? Und Gott sagt einfach nur: Traust du mir das einfach nicht tun? Ich möchte eine Frage stellen. Wie groß ist dein Gott? Wie groß denkst du über Gott? Wie groß ist dein Gott? Ist dein Glaube alt geworden? Ist dein Gott klein geworden? Haben deine Erfahrungen, Misserfolge, Niederlagen so viel Macht geworden, natürlich bekommen, dass sie Gott klein werden lassen, dass Gott geschrumpft ist? Ist Gott groß genug, ein Kind zu heilen, eine Ehe zu retten, groß genug, deiner Familie eine Chance zu geben? Ist er größer als positiver Befund, medizinischer Befund? Ist Gott größer als irgendein negatives Ergebnis, was du erreicht hast? Ist dein Gott größer? Größer als irgendeine geheime Sache, die du vertuschen willst? größer als ein geheimer Traum? Sind deine Probleme größer als Gott? Oder ist dein Gott größer als deine Probleme? Die Größe unserer Gebete hängt von der Größe unseres Gottes ab. Wenn wir klein von Gott denken, werden unsere Gebete klein. Wir können nur groß beten, wenn wir groß von Gott denken. Wenn Gott keine Grenzen kennt, dann zeugen es auch unsere Gebete nicht. Ich erinnere das an so eine humorvolle Anekdote, die ich gelesen habe. Ein Mann, der Gottes Größe testen wollte, fragte Gott, wie lang sind für dich 1 Million Jahre? Gott antwortete, 1 Million Jahre sind für mich wie 1 Sekunde. Dann fragte der Mann, wie viel sind für dich 1 Million Euro? Gott antwortete, 1 Million Euro sind für mich wie 1 Cent. Der Mann lächelte und fragte, hättest du 1 Cent für mich übrig? Gott lächelte zurück und sagte, klar, warte mal eine Sekunde. Warte mal eine Sekunde. Und jetzt steht Mose da mit dieser Information von Gott. Bekommt diese Gewaltelage von Gott abgeliefert. Traust mir das nicht zu? Und jetzt ist die Frage für ihn als Leiter des Volkes, was macht er? Und die Spannung steigt, weil er weiß, wenn ich jetzt zu dem Volk gehe, ich kann auf die Schnauze fallen. Volle Kanne. Das Ding kann voll nach hinten losgehen. Er könnte natürlich sagen, ja, Gott hat irgendwas von Fleisch gesagt, aber ich habe ihn nicht ganz verstanden. Aber er will irgendwas tun. Da ist was in der Pipeline. Gott ist am Wirken, da kommt was. Hab Geduld. Gott wird was tun. Oder er hätte auch sagen können, kein Fleisch, ich weiß nicht, wo es herkommen soll und ja, wie dem auch sei. Was macht Mose? Mose ist mutig, unglaublich. Er geht zu dem Volk hin und er berichtete, Vers 24, er berichtete den Israeliten, was Gott ihm aufgetragen hat. Da geht es einfach weiter. Und damit, indem er das ausdrückt in der Öffentlichkeit für 600.000 Leuten, riskiert er seinen Ruf. Und er riskiert alles. Er riskiert seine Autorität. Das, was er aufgebaut hat, die war ja immer wieder hinterfragt, die Autorität. Permanent ist er abgeschossen worden. Und immer wieder haben Leute gezweifelt, haben gesagt, komm, in Ägypten war alles besser, lass uns zurückgehen. Dann haben sie ein goldenes Kalb gemacht und haben Gott angebetet, ja, Mose ist verschollen auf dem Berg, so lange kann er gar nicht beten und so weiter. Das klappt überhaupt nicht. Und immer wieder wurde er angezweifelt. Und an der Stelle setzt er alles auf eine Karte. Ich vermute, wenn das Ding schiefgegangen wäre, dann wäre Mose finished gewesen. Dann wäre er am Ende gewesen. Dann wäre es vorbei mit Mose. Aber er hat alles auf diese Karte gesetzt, hat Gott vertraut, hat seinen Ruf riskiert und alles, was damit einhergeht. Und hat das dem Volk gebracht. Er wusste nicht, ob der Schenkel weg ist. Er hatte keine Ahnung. Er hatte auch nichts in der Hand. Gott hat ihm kein Appetithäppchen gegeben von dem Fleisch. Komm, schon mal, damit du glaubst. Er hat einfach nur das Wort Gottes gehabt. Und das musste ausreichen. Das musste für ihn ausreichen, vor das Volk zu treten, vor 500.000 wertige Männer, insgesamt wahrscheinlich 2 Millionen Leute zu treten und zu sagen, Gott hat gesagt, es wird Fleisch geben, morgen. Ich weiß nicht, ob Mose geschlafen hat. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wahrscheinlich lag er die ganze Nacht im Haus im Zelt der Begegnung auf Knien und hat eine Worship-Leitung oder irgendwas gemacht, damit Gott irgendwas in Bewegung setzt. So hätte ich wahrscheinlich reagiert, weil ich gedacht habe, okay, Gott, ich bin erledigt. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch schon so eine Backup-Lösung gehabt für sich, einen Rückzugsplan. Wie kann ich jetzt sortiert rauskommen, ohne dass ich komplett gesteinigt werde? Wo ist der Weg, der kürzeste Weg ins Lager, aus dem Lager raus, wo mich keiner sieht, wo ich schnell weggehen kann? Und die Überlegung, hey, wann ist denn eigentlich morgen? Beginnt das mitten in der Nacht? Sind die ersten 0:01 wach und gucken, ob irgendwo ein Ziel steht oder was? Wie bei Abraham, der auf dem Berg war und plötzlich kümmert sich mal mit einem Schafböckchen darum, dass was da ist. Wie wird Gott das machen? Wie wird Gott das diesmal machen? Ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr unruhige Nacht für Mose gewesen ist und er den Morgen nicht wirklich erwartet hat. Ich vermute, er hat es dagegen gemacht. Und Mose brauchte allen Mut, alles auf eine Karte zu setzen, das auszuhalten. Und dann, so wird es im Zweiten berichtet, ab Vers 31, geht es los. Der Herr ließ einen starken Wind aufkommen und trieb gewaltige Schwärme Wachtel vom Meer herbei. Sie fielen in der Nähe des Lagers zu Boden und blieben im Umkreis von etwa 30 Kilometern liegen. An der Stelle gibt es zwei Textvarianten. Die eine Variante heißt, liegen ein Meter hoch. Und die andere sagt, sie flogen so ein Meter über den Boden, was Wachteln manchmal machen. Und fallen dann zu Boden, wenn sie kraftlos sind und tot sind. Die Israeliten brauchten den ganzen Tag, die Nacht und auch noch den nächsten Tag, um die Vögel aufzulesen. Jeder hatte hinterher mindestens 10 große Körbe voll. Dann wurde das Fleisch der Vögel rund um das Lager ausgebreitet, damit es in der Sonne trocknen konnte. Eine riesige Menge Fleisch. Jeder hatte mehrere Körbe voll. 10 Körbe. Und was war das? 10 Körbe hatte derjenige, der am wenigsten gesammelt hatte, der am langsamsten gesammelt hatte, der keine Lust hatte, der gedacht hatte, würde irgendwie mal nachschmecken. Was auch immer. 10 Körbe. Und die Körbe waren jetzt nicht so kleine Kehrwege, ne? Sondern das waren Korb, richtige Korb. 200 Liter ist das Grundmaß gewesen, was hier im Kontext als Wort steht. 200 Liter. Das ist ein Fass voll. 10 Fässer voll Fleisch. Die kannst du so smoken. Da kannst du losgehen. Wachteln, das ist Geflügel, das ist super. Da kannst du echt was damit machen. Gott hat das plötzlich geschenkt, dass genug Fleisch für alle da war. Und das nicht nur einmal, sondern Fleisch für einen ganzen Monat. Genug Fleisch war da. Also es ist egal, ob die Vögel 1 Meter hoch lag oder ob die 1 Meter geflogen sind, mit dem Hoch 1 Meter hoch liegen, so wie es da nicht hier steht, im Kreis von liegen 1 Meter Boden. Ah ne, hier steht gefliegen. Ich habe das mal mit der Übersetzung. Es gibt zwei Auslegungen zur Übersetzungsarbeit. Die eine Übersetzung heißt, die Vögel lagen rings um das Lager 1 Meter hoch, eine Tagesreise weit. Das heißt, du kannst 30 Kilometer laufen und trittst nur über Vögel. Du musst dich durchkämpfen. 30 Kilometer. Wahrscheinlich ist es dann in dem Fall länger als eine Tagesreise, weil du nicht so schön laufen kannst. Die andere Möglichkeit ist, dass sie über den Boden flattern, wie das Wachteln, wenn sie im Schöpfenzustand sind. Und dann irgendwann, wenn sie zu erschöpft sind, fallen sie einfach zu Boden. Und dann brauchst du sie sozusagen nur noch auflesen oder so ein Fächschen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die zwei Lesearten, die man hier nehmen kann. Ich habe selber gedacht, okay, es macht keinen Sinn, wenn die 1 Meter hoch liegen und dann breitet man sie ums Lager herum aus. Weil wenn man das überlegt, die liegen 1 Meter hoch und dann fängst du an auszubreiten, dann hast du einen Durchmesser von 140 Kilometer oder so und dann sind die schon, keine Ahnung, verrottet und wie auch immer, stinken. Also ich gehe mal davon aus, das war genug Fleisch, 10 Körbe für jeden. Die haben die einfach gefangen, so, weil sie um das Lager hören. Und stell dir vor, wie sieht so ein Schwarm aus, der da auf dich zukommt? Ich weiß nicht, ob es morgens um 5 war, ich weiß nicht, ob es ein Sonnenaufgang war zu der Zeit, oder ob das erst im Laufe des Tages war, aber du merkst, irgendetwas passiert. Das Meer in der einen Richtung ist 80 Kilometer, in der anderen Richtung auch 80 Kilometer entfernt, aber irgendetwas tut sich. Wachte, die lieben Wüste nicht wirklich, wie das kein Tier tut. Das geht nicht einfach in die Wüste. Aber Gott hat es so geführt, Gott hat es Wunder getan, dass die Wachteln einfach zielstrebig und nicht nur auf 4, 5, die sich verirrt haben und ein bisschen blendend sind, sondern die wirklich zielstrebig in die Wüste geflogen sind, damit die Menschen dort zu essen hatten. Tut mir ein bisschen leid für Vegetarier, die finde ich das ein bisschen makaber, der ganze Bibeltext. Ich wollte ihn nicht total umwiegen hier und mit Tofu arbeiten und sowas. Das ist ungünstig. Ich will einfach so nehmen, wie damals der Bibeltext gewesen ist. Und das waren in dem Fall die Wachteln gewesen. Wichtig für die Leute war aber, Gott hat hier was gemacht, was unmöglich ist. Was eigentlich gar nicht geht. Das war Barbecue für 1 Million Leute. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Erfahrung hatte mit Großgastronomie. Wenn du anfängst, für 250 Mann Paprika zu schnippeln oder Kartoffeln zu schälen, das ist schon eine Herausforderung. Aber fang mal an, für 2 Millionen Leute Barbecue zu machen. Das ist das richtig? Boah, super. Unglaublich. Wenn du anfängst, sie auseinanderzunehmen und das Fleisch zu bereiten, als ein riesen Aufwand. Und Gott hat das Knacksen von heute auf morgen, hat er uns geschenkt. Er hat da nichts vorbereiten müssen, sondern die waren einfach, tschak, waren die da. Wie bei der Schöpfung. Aus dem Nichts heraus ist es einfach geworden. Kein Wunder, dass Mose vorher gefragt wird, traust du uns nicht zu, dass ich das mache? So nach dem Motto, wie wenn Gott sich herausfordern lassen hat. Mose hat so ein bisschen gezweifelt und gesagt, wir lesen ja keine Antwort in dem Moment. Auf die Frage, traust du mir das zu? Und vielleicht hat Gott so gedacht, jetzt zeige ich dir mal was. Nicht so, Motto, ich gebe dir jetzt eine Ohrfeige und bestrafe deine Kleinklappen, sondern es macht mir einfach Spaß, dich zu überraschen. Komm, hier kriegst du, du hast dir was gewünscht, du hast ein Problem mit mir, ich werde dich mal das Problem ein bisschen beheben, so nach dem Motto, zwei, drei Streichereinheiten, dass es ein bisschen besser geht und so selbstbefüllt, dass die Folge gut geht, sondern komm hier. Volle Ladung Segen. Und in dem Moment, ja, haben alle gemerkt, Gott ist wirklich unglaublich gut. Ich weiß nicht, wie groß deine Träume sind von über Gott. Ich weiß nicht, wie groß deine Gebete sind. Ich weiß nicht, von was sie geprägt sind. Ob sie kleiner geworden sind im Laufe der Zeit. Ob Dinge, die du erlebt hast, Gebetserhörungen, die ausgeblieben sind, Krankheit, Schmerz, was du erlebt hast, ob das dazu geführt hat, dass deine Gebete sukzessive kleiner geworden sind. So nach dem Motto, ich will nicht nochmal auf die fliegen. Ich will mir das ersparen. Ich will mir den Schmerz ersparen, ich will mir die Verletzung ersparen. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist es vor anderen den Grund zu folgen. Vielleicht warst du schon etwas überzeugt. Und es ist wirklich eingetreten. Vielleicht hast du gebetet, was das Zeug hält, und Gott hat einen anderen Plan gehabt. Dann hat dein Gebet nicht erhört. Dann will ich dich ermutigen, dass du deine Größe von Gott, deine Vorstellung von Gott, nicht von deinen Misserfolgen bestimmen lässt. Schränke Gottes Größe und schränke Gottes Macht nicht ein durch das, was du erlebt hast oder eben nicht erlebt hast. Du hast selbst die Wahl, du kannst entscheiden, ob dein Glaube im Laufe der Zeit kleiner wird. Und du kannst entscheiden, dass dein Glaube wachsen kann. Wenn du von deinen Erfahrungen lebst und dich einschränken lässt davon, dann wird dein Glaube automatisch kleiner werden. Und der wird nicht wachsen. Wenn du aber sagst, ich traue Gott alles zu, Gott hat alle Möglichkeiten, Gott ist größer als alles, dann kann Glaube wachsen. Wenn du uns das Universum anstellst, dann sind die Dimensionen unglaublich groß. Die Geschwindigkeiten, die Entfernungen sind jenseits aller Vorstellungskraft. Schon mal, wenn wir den einen Abstand von unserer Sonne sehen, 152 Millionen Kilometer. Wenn du mit deinem Auto fährst, ich weiß nicht, wie schnell du normalerweise fährst, aber wenn du es gemütlich angehen lässt und so mit 100 km/h dich auf die Sonne zubewegst, also du gehst einfach mal davon aus, dass man da wirklich ankommen kann, wie ich vorher schon verblindet, und permanent durchfährst, würdest du bei 100 km/h 163 Jahre brauchen, bis du an der Sonne ankommst. Ohne Tankstopps und so weiter. Wenn das Licht der Sonne, was hier ankommt, heute an dem sonnigen Tag, hat die Sonne 8 Minuten vorher verlassen. 8 Minuten zu 163 Jahren, das ist Lichtgeschwindigkeit. Und kein Wunder, dass die Entfernungen im Universum eben nicht mit km/h gemessen werden, so wie wir unterwegs sind, sondern eben Lichtgeschwindigkeit. Und unser Universum ist unendlich groß. Man geht davon aus, dass es 80 Milliarden Galaxien gibt. 80 Milliarden, wir sind Teil einer Galaxie. Und unser Sonnensystem ist Teil davon. Das Licht, die Lichtgeschwindigkeit liegt in jeder einzelnen Sekunde. Wenn du so 21 sagst, liegt es an der Entfernung von 18 Millionen Kilometern zurück. 18 Millionen Kilometer. So viel hat kein Auto auf der Uhr. Auch nicht der alte Benz von vorhin. An einem Tag sind das 26 Milliarden Kilometer, die das Licht zurücklegt. Und in einem Jahr 9 Billionen, das habe ich hier stehen, 460 Milliarden, 730 Millionen, 473.000 Kilometer. Das ist nur ein Lichtjahr, ein einziges. Und Astrophysiker gehen davon aus, dass das Universum und das Ende der Rand des Universums, wenn man das so machen kann, das weiß ja noch keiner, ob man wirklich eine gerade Linie durchs Universum ziehen kann. Und was ist denn gerade Universum, was ist denn Linie? Wenn man das mit unserer Vorstellung machen könnte, dann wäre das 15,5, nicht Lichtjahre, sondern 15,5 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, so viele 15,5 Milliarden Jahre würde das Licht bei Lichtgeschwindigkeit benötigen, um an den Rand des Universums zu kommen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es irgendwie, ihr wisst schon, ne? Ja, abgelenkt werden kann und so weiter. Das sind endlose Dimensionen. So groß ist Gott. Gott ist ein Schöpfer des Universums. Er ist nicht beschränkt. Er ist nicht begrenzt von Raum und Zeit, von den vier Dimensionen, die wir wahrnehmen können. Gott ist nicht, der steht darüber. Er ist nicht innerhalb von Raum und Zeit, sondern er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er ist nicht gefangen in den Dimensionen, die wir es sind. Und deshalb nochmal die Frage: Wie groß ist dein Gott? Es ist kein Wunder, dass Gott ein Volk von 600.000 wehrfähigen Männern satt machen kann, ruckzuck mit ein paar Wachteln. Plus Frauen dazu, plus die Kinder dazu, plus die Jungen dazu, plus die Alten dazu. Das ist wirklich ein Fingerschnipp, das ist eine Kleinigkeit. Das kann man einfach so machen. Und Die Frage ist, wie triffst du deine Entscheidungen? Wie groß ist dein Bild und was traust du Gott zu? Vielleicht hast du einige Sachen in deiner Vergangenheit erlebt, wo du bewusst Schritte gegangen bist und hattest auch Folge gehabt. Du hast gesagt, das war, der Scheck war nicht gedeckt. Ich bin einen Glaubensschritt gegangen und Gott hat sein Wort gehalten. Vielleicht hast du den Eindruck gehabt, ich soll das jetzt tun. Und es war irgendwie unmöglich, es schien unmöglich. Und dann merkst du plötzlich, doch, es hat ihn gehabt. Ein Moment in der Geschichte unserer Gemeinde war, als wir angefangen haben und als Leitung die wichtige Entscheidung getroffen haben, dass wir 10% unserer Einnahmen, die wir als Gemeinde haben, als Spenden weitergeben. Und wir konnten damals uns als Gemeinde noch nicht mal selbst finanziell tragen. Aber wir gewannen die Überzeugung, dass wir dieses Prinzip, was in der Bibel steht, bewusst anwenden sollen und umsetzen sollen. Und endlich den 10. spenden. Und das war nicht so einfach zu budgetieren. Du stellst ja ein Budget auf und sagst, okay, 10% von allem, was reinkommt, soll sofort wieder rausgehen. Das heißt, du musst dein Budget höher ansetzen. Und obwohl dir das nicht gedeckt ist von vornherein, musst du mit mehr Einnahmen rechnen oder mit weniger Ausgaben rechnen. Und du fragst dich, wie soll das funktionieren? Wie soll das aufgehen? Wo soll das Geld herkommen? Und kennst du das Gefühl dann, wie es Rosa auch gemacht hat? Du hast einen Eindruck von Gott, dass du etwas tun sollst, und dann fängst du an nachzurechnen und merkst, irgendwie ist hier der Wurm drin. Der Allwissende hat offenbar einen Fehler gemacht. Irgendwas stimmt hier nicht an der Stelle. Und immer wieder kam der Gedanke dann auch bei uns auf, wie können wir etwas geben, was wir nicht haben. Es sind Spendengelder, mit denen gehen wir ordnungsgemäß um und gut um. Das können wir doch nicht tun. Und es war kein leichtes Gespräch, da erinnere ich mich noch dran, es war kein leichtes Gespräch, das unserer Kassenverwalterin Sigi zu erklären, dass wir jetzt trotz angespannter Haushaltslage und trotz kaum vorhandener Finanzen das Geld weitergeben sollen. Ist das ein Zeitungsverschluss machen? Ach ja. Geldverbrechen. Ich hab so. Doch in der Zeit hat sich erstaunlicherweise unser Spendeneinkommen als Gemeinde erhöht. Und wir haben gemerkt, hey, Gott steht zu seinem Wort. Wir haben etwas aus der Bibel genommen, haben es im Gehorsam umgesetzt und Gott sagt dazu, ich stelle mich dazu, ich belohne das, ich stehe treu zu euch. Ich bin hier und ich gebe euch nicht nur deines Wissens, sondern ich gebe euch viel mehr, als was ihr eigentlich zum Leben braucht. Und so war das genauso bei Mose. Die Israeliten hatten mehr als einfach nur mal kurz den Hunger gestillt oder den Appetit auf Fleisch gestillt. Sie haben so viel gegessen, dass sie keinen Kopf mehr auf Fleisch hatten, weil es einfach zu viel war. Glaube ist der Mut, dumm auszusehen. Mose hätte dumm aussehen können. Genauso Noah, genauso die Israeliten, die um die Erde herumgelaufen sind. Sie sahen dumm aus. David sah dumm aus, als er mit einem Steinschleuder gegen Goliath gezogen ist. Die Weißen aus dem Morgenland, die sahen echt seltsam aus, als sie nach dem Gute gegangen sind. Von Jerusalem aus dann. Petrus sah etwas seltsam aus, als er mitten auf dem See Genezareth einen auf Wasserläufer machen wollte. Und genauso wie Jesus, er trug eine Dornenkrone, obwohl er eigentlich der König des Universums ist. Das Risiko, einen Gebetskreis zu ziehen, was auf der Gottesdienstreihe ist, ist immer das Risiko, den eigenen Ruf zu ruinieren. Den eigenen Ruf hinter sich zu lassen. Aber wenn man kein Risiko eingeht, dann verpasst man das Wunder. Abschließende Frage, wie groß sind deine Gebete? Sind sie zu groß für dich? Ich hoffe, dass sie zu groß sind für dich. Denn das wird dich zwingen, den Kontakt zu Gott ganz eng zu halten. Und das wird dich dazu bringen, an Gott dran zu bleiben, zu sagen, ich gehe nicht eher raus, als dass du die Gebete erhörst. Amen.